Willkommen im Kepler-Salon im Rahmen der langen Nacht der Forschung. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zum vierten Teil dieses Abends. Der wird nochmal gefolgt von den Tätern, die wir später dann noch auf die Spur gehen werden. Ich begrüße sehr herzlich Sabine Seymour, wie es ich ausspreche. Ich hoffe, du korrigierst mich dann noch. Sie ist heute hier, um über Fashionable Technologies zu sprechen. Wir haben jetzt gerade die Mikros so kompliziert angezogen bekommen. Vielleicht können wir da ja auch dann später drüber sprechen. Sie ist Chief Creative Officer von ihrer eigenen Firma Moondial, New York, Wien. Ich sage es in dem, ist chattende Person, die sich viel auf Wegen bewegt rund um den Globe. Ist Professorin an der Parsons, der New Design School in New York und eben an der Kunstuniversität Linz, sprich auch den Linzern, sehr gut bekannt im technologischen Bereich und Fashion, um da Forschung zu betreiben. Wir werden es jetzt halten, wie wir diesen Abend schon gestaltet haben, sprich 20 Minuten Einführung von der Sabine und dann Diskussion. Wenn Sie dringende Fragen auch dazwischen schon haben, bitte gerne unterbrechen. Wir merken es an oder du antwortest direkt, je nachdem. Wir ersuchen Sie nur auch ein Mikrofon zu nehmen, weil wir jetzt zwar im kleineren Kreis sind, aber die Veranstaltung gerne aufzeichnen und das ist nur möglich, wenn Sie auch mit dem Mikrofon sprechen, dass wir auch Ihre Stimme hören und Ihre Fragen damit dokumentiert haben. Sabine, sehr gut. Bitte.
Danke für die Einführung. Also wie gesagt, auf dem Bildschirm habe ich einfach jetzt mal mein Buch präsentiert. Ich habe es auch mitgebracht, also das heißt, wenn Sie da einfach ein bisschen browsen wollen, da, solange ich den Vortrag halte oder solange wir einfach uns unterhalten. Und ich werde einfach ein paar Videos zeigen, um ein bisschen eine Einführung zu geben, was wir machen.
Basically, we took a PlayStation controller, just a regular one, and we took it apart. And then we soldered on to where the buttons are, and that's actually what's inside here. And then we extended the buttons into the back of this jacket.
This is
just one person with their controller and the people sitting around and watching. And we wanted to involve them, so in this way they're getting a massage.
I think I was 10 years old and I pretty much knew every fashion designer's name by heart. Instead of going out skateboarding, I was like, you know, sawing. If you would have said what you're doing 10 years ago, a lot of people would be like, what are smart clothes? What is wearables? What really are you doing? Now when you go out and you say you're creating something technically enhanced, that's a garment that's, you know, sensing something or has an iPod control, a lot of people know.
I'm originally from Lebanon. I got interested in ways of showing other aspects of my culture that will counter images that are in the media. This project, it's a line of electronic lingerie inspired by lingerie that you can actually buy in Syria. All the panties are based on expressions of how to seduce a man. This is the flying panty, for example. It's based on the expression called make his brains fly, tayril aqalu in Arabic. This other panty is a pom-pom panty that's based on the expression hizzi wazzi, which is shake it like a duck.
Ariel actually is based on satellite radio. That would be the satellite receiver. And then this is the interface that you would be able to tune. We really wanted to use kind of couture fabrics. We wanted to elevate it above the cyborg. We wanted it to look soft and look very high-end.
This is an inflatable skirt and inflatable collar. I was trying to explore a changing silhouette. It's not necessarily for walking about, going to the grocery store. I wanted to be a math major since I was in second grade. And then while I was a fashion designer, I kind of missed the math and decided to start working with technology and combine the both. Fortunately, fashion technology is becoming a larger field now too. It kind of is the future of fashion.
Our original approach was like finding a kind of alternative medium to display large-scale data. For example, in this one, it gets the news headlines from Google News. And then, you know, automatically types and arrange the typeface size and the color depending on the popularity of the news. And in this sweater, for example, the red lines, they're showing the news related to the militaristic operations in Turkey. And the blue ones are showing the news related to education, like books, university or something.
I think the fashion industry is finally picking up on this, which is extremely important because of the aesthetic component and the understanding of garment construction. In particular, with all these technical components, we really need that expertise.
This project is called Reconnect. It's kind of about the idea of physically reconnecting with yourself. And so the way it works is that you have just sort of a standard hooded sweatshirt, and when you unroll the sleeves, you have these sort of cuffs that come out and cover your hands. And so the idea is that when you embrace yourself, when you sort of close in and give yourself a hug, like this, you activate sort of vibrating motors in the back of the jacket.
Oh yeah. This is great. This is really cool. You have to test this.
Also das Video ist gedreht worden im iBeam Museum of Technology in New York. Es ist ein Pendant der Ars Electronica, würde ich fast sagen. Beziehungsweise arbeitet das Ars Electronica Museum auch mit dem iBeam Museum zusammen. Es ist in New York in dieser Szene sehr, sehr bekannt. Und wir haben eben die Möglichkeit gehabt, das Buch zu launchen. Und wie Sie sehen, haben wir eben auch Projekte. Die Hanna Perner-Wilson war Masterstudentin hier auf Interface Culture. Die ist jetzt eine PhD-Studentin am MIT Media Lab. Die hat bei mir studiert, das Fashionable Technology. Und der Mahir Yahus ist ebenfalls, der ist jetzt gerade ein PhD-Student. Und der hat den Sweater gemacht mit der Ebru Kurbak. Und diese Projekte, die Sie jetzt da sehen oder gesehen haben, sind natürlich teilweise Experimente und Dinge, die wir einfach in den letzten 15 Jahren mal ausprobiert haben. Ja? Also wo man tut man einen Sensor rein, wie schaut es contentmäßig aus, was macht Spaß, was macht nicht Spaß und so weiter. Ja? Nur das, was wir uns überlegt haben, das haben sich in den 30er Jahren schon ein paar Modedesigner überlegt gehabt.
Some of the most famous fashion designers in the U.S. today have been asked to forecast what Eve will look like in A.D. 2000. One idea is a dress that can be adapted for morning, afternoon, or evening. It's the sleeves what does it. According to another artist, one dress of the future will consist of transparent net. The net, probably, to catch the males. Apparently, in A.D. 2000, we shall be having a hair-raising time. Yet another designer goes so far as to believe that skirts will disappear entirely. Shoes will have cantilever heels, and an electric belt will adapt the body to climatic changes. The lightly clad woman of tomorrow, ooh, swish, will move in an atmosphere that's scientifically kept at the right temperature. The future bride in a wedding dress of glass. What the groom will wear, apart from a worried look, isn't mentioned. A dress of aluminium, with a sash to change it for afternoon or evening, and an electric headlight to help her to find an honest man. As for him, if he matters at all, there won't be any shaving, collars, ties, or pockets. He'll be fitted with a telephone, a radio, and containers for coins, keys, and candy for cuties.
Also ich glaube, das, was wir uns gerade im Moment überlegen, ist dann in 100 Jahren etwa auch so zu belächeln. Aber es gibt auch die Werbeindustrie, die das Ganze jetzt aufgenommen hat.
Drinking Mountain Dew Voltage will not actually electrify you. This was simply a metaphor, an admittedly weak metaphor, to suggest it is intense. We hope you enjoyed it, but fully understand if you did not.
Also das heißt, die Dinge, die wir natürlich jetzt gestalten und die wir jetzt in den letzten 15 Jahren experimentiert haben, viele davon sind vielleicht nicht gerade im Moment adäquat, ist aber trotzdem so, dass in den letzten 5 Jahren oder so relativ viele Produkte entwickelt werden oder beziehungsweise entwickelt worden sind für verschiedene Märkte. die jetzt nicht unbedingt typische Konsumentenmärkte sind. Also die sehen wir nicht auf der Straße, sondern das sind einfach Produkte, die für Spezialarbeitsbekleidung, für Spezialsicherheitsbekleidung, Feuerwehr und so weiter entwickelt werden. Und hier sowohl Smart Textiles, Hightech-Materialien verwendet werden, als auch die verschiedensten Kommunikationsmedien, die wir eben im Moment zur Verfügung haben. Ich möchte einfach nur kurz darauf eingehen, wir haben ein T-Shirt entwickelt, ganz ein einfaches T-Shirt im Sinn von der technischen Interaktion, denn es hat an und für sich keine technische Interaktion in dem Sinn, wenn wir jetzt technisch im Sinn von Elektronik und digital nehmen, sondern es ist einfach ein T-Shirt, das eine photochrome Farbe praktisch integriert hat. Das ist praktisch nur dann sichtbar, das heißt, das Zebra ist nur dann sichtbar, wenn es an die Sonne kommt, das heißt, mit UV-Strahlung angestrahlt wird. Das in dieser Konstellation, wie Sie jetzt praktisch hier sehen, ist es, ich würde mal sagen, bei einem trüben Sonnenlicht, wie wir es auch heute teilweise gehabt haben. Ja? Also ich glaube, es war auch hier trüb, oder? Ich war nicht in Linz, aber ich denke, das war trüb. Und wenn Hochsommer im Juli ist das Ganze super, super dunkel, ja? Also super dunkel, dunkelviolett. Und wir machen sehr viele Experimente und arbeiten jetzt auch mit Künstlern, wo wir eben verschiedene Grafiken und interaktive Elemente am T-Shirt selbst präsentieren. Das T-Shirt selbst habe ich mitgebracht. Ich habe leider, ist das ist ein bisschen verdrückt vom Auto, aber es ist ein Tencel-Material, das heißt, es ist ein typisches Material, das auch in Österreich entwickelt worden ist von der Firma Lenzing. Und das hat 67% Tencel und 23% Baumwolle. Das heißt, wir sind sehr darauf bedacht, dass wir natürlich auch regional arbeiten. Es ist so, dass auch die Farbe eine ökologische Farbe ist, die einen ökologischen Binder hat und wasserlöslich ist. Ja? Also das ist bei diesen photochromen Farben, die man in den 80ern gesehen hat, zum Beispiel auf den Turnschuhen. Also ich habe solche Turnschuhe dann gehabt. Die waren ölbasierend teilweise und daher völlig, also wirklich umweltschädlich. Und jetzt fragen sich viele Leute, wie ich da überhaupt zu dieser Thematik komme. Ach so, warte, nein, das ist falsch. Und ich komme zu der Thematik ganz einfach, weil mein Großvater war ein Schneider. Und meine Mutter hat Modedesign studiert und ich bin eher mit Nähmaschinen und mit Textilien und Vogue-Magazinen und so weiter aufgewachsen. Also für mich war es eher schräg, wenn ich dann meinen Studenten manchmal beibringen muss, beziehungsweise sagen muss, dass sie sich jetzt mit einer Nähmaschine befassen müssen und sie absolut keinen Dunst haben, wie das funktioniert, aber super programmieren können. Ja? Also das ist wiederum etwas, das ganz, ganz wichtig jetzt in der Ausbildung dann auch teilweise ist. Also das heißt, das ist einmal das eine, das war für mich irgendwie Second Nature, das habe ich dann einfach auch nicht, hat mich nicht interessiert zu studieren. Und mein Vater hat mir dann in 1982, glaube ich, ist der Commodore rausgekommen, den Commodore geschenkt und wir haben da Basic programmiert. Und da bin ich im Burgenland aufgewachsen und da haben sie mich damals schon ein bisschen schief angeschaut und dann als 12-Jährige Basic zu programmieren, das war einfach nicht cool. Und ich habe dann aufgehört und habe dann wiederum so mit 18 begonnen, ein bisschen zu programmieren und habe das dann in New York dann weitergemacht, weil in New York habe ich, also ich habe zuerst in Wien studiert und dann habe ich in New York Interaktive Telekommunikation studiert und da war es einfach sehr, sehr cool, weil wir hatten 50% Frauen, 50% Männer von den verschiedensten Bereichen und Physical Computing war ein Bereich, die ganze Programmierung natürlich war ein anderer Bereich, Digital Design, Installationen, man konnte ziemlich machen, was man will und und das habe ich gemacht. Und ich könnte jetzt ungefähr 15 Stunden lang sprechen. Wie lange habe ich noch?
Ein paar Minuten. Gibt es Zwischenfragen? Bitte jederzeit gern melden.
Na, noch nicht?
Ein paar Minuten ganz.
Die Slides sind leider jetzt in Englisch, aber ich denke, das ist kein Problem. Also ich habe den Begriff Fashionable Technology vor etwa 10 Jahren definiert, dass ich an die Parsons geholt worden bin, damals als Adjunct-Professor, in diesem Bereich Fashionable Technology mal in einer Art und Weise aufzubauen, dass es eben eine Klasse und eine Art kleines Forschungsrichtung gibt. Und ich habe dann eben das Ganze als, wie ich jetzt auch in meinem Buch beschrieben, die Intersection von Design, Mode,
jeglicher Wissenschaft und Technologie. Und dieses Projekt, das Sie hier sehen, das ist von der Jane Wallace. Und zwar, das sind zwei Jewelry Pieces, also zwei Schmuckstücke. Also eines ist für die Mutter und eines ist für die Tochter. Und wenn die Mutter dieses Schmuckstück hält, dann vibriert das der Tochter. Also das heißt, man hat eine Proximity, eine Close Proximity. Wie sagt man das auf Deutsch? Das funktioniert auf Bluetooth im Moment, aber es ist absolut möglich, das Ganze auf UMTS Wireless. Das ist in dem Sinn völlig wurscht. Also das ist, glaube ich, auch das Nächste, was vielleicht ganz interessant ist bei meiner Arbeit oder bei den Dingen, die wir jetzt entwickeln, ist einfach, dass das Konzept ganz wichtig ist, dass die Produktentwicklung an und für sich sehr wichtig ist, dass der Context of Use, sagen wir immer, also das heißt, wir müssen das alles, was wir machen, kontextualisieren, ob das jetzt für die Polizei ist oder ob das fürs Theater ist, für musikreaktive Bekleidung auf der Bühne, schön übersetzt, ist das in dem Sinn von der Technologie her völlig wurscht, weil es ist an und für sich vom Chor her das Gleiche, es ist einfach nur verschiedene Kontextualisierung.
Darf ich
den? Ja. Also hier ist, das ist mit Bluetooth, das ist etwa 10 Meter, also das ist jetzt der erste Prototyp, aber das Ganze haben sie jetzt auch mit UMTS, also das ist ein Wireless, es ist doesn't matter. Wenn man ein Cellphone hat, Bluetooth geht ans Cellphone UMTS worldwide, doesn't matter.
Ich würde auch noch gerne was fragen, und zwar, ich stelle mir das von den Kunden her irgendwie schwierig vor. Also ich glaube, das sind total tolle Sachen, die mich auch irrsinnig faszinieren. Aber ich denke, meinen Kundenkreis zu akquirieren.
Okay. Das sind irrsinnig viele Projekte einfach. Ja. Aber zum Beispiel, das ist das hier. Das ist zum Beispiel ein Projekt von Squid London, ja, ganz einfach auch. Da geht es einfach um einen Regenschirm mit einer hydrochromen Farbe. Ja. Der obere Regenschirm ist ohne Regen. Ja, und beim unteren hat es geregnet. Und es kommt daher die Farbe raus. Das heißt, es ist eine Interaktion. Diese Regenschirme sind ausverkauft. Ja. Ganz simpel. Das ist einmal das eine. Da gibt es keine Technologie. Man muss nichts aufladen. Man muss nichts, wie immer. Und dann gibt es ein paar andere, bla. Und dann, das sind zum Beispiel kommerzielle Produkte, die man jetzt kaufen kann, ja. Also man sieht einfach ganz normal das T-Shirt mit den Headphones, ja. Also jedes Beanie und wie ich immer, so diese Hüte haben Headphones, ja. Das ist irgendwie so ganz klar. Das, was wir so vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren uns selbst gebastelt haben beim Snowboarden, dass wir da die Headphones und hinten dann mit Duct Tape und so, das ist irgendwie jetzt kein Problem, ne. Die anderen zwei Taschen, die man hier sieht, das sind Solartaschen, ja? Also das sind mit Solarpanels zum Aufladen der Handys und so weiter. Also ich weiß nicht, wer ein iPhone hat, aber ich meine, ich verwende mein iPhone 99% zum Datentransfer und 1% der Zeit zum Telefonieren. Ja? Also das Telefon ist so. Aber nur das Problem ist, dass dieser Datentransfer irrsinnig viel Batterie braucht. Das heißt, ich muss es ständig aufladen. Ja? Also mein iPhone hält ungefähr 4 bis 5 Stunden. Wenn man im Zug sitzt und von Wien nach Linz fährt und macht, dann ist es aus. Ja?
Mir ist total klar, dass das total super tolle Sachen sind. Aber was ich mir noch vorstelle, ist, das ist jetzt so für eine bestimmte Generation. Aber ich denke mir, gibt's oder sprecht sie auch Leute an, die jetzt nicht in dieser Generation sind, was weiß ich, eben die Oma und den Opa, die mit dem Zug von A nach B fahren und dann eben ihr Telefon zum Beispiel so aufladen mit so einer Tasche. Wie ist dieses Advertisement?
Ja, das Advertisement, das ist natürlich dann sehr spezifisch, weil ich meine, das kommt dann total darauf an, welche Branding Agency du hast und welche deine Kerngruppen praktisch, deine Kernziele sind. Aber ich glaube, da ist es wiederum bei diesen Dingen interessant oder viel interessanter, dass man einfach ein Produkt entwickelt, wo man überhaupt nicht erkennt, dass irgendeine Art von Technologie drinnen ist. Ja?
Zwischenfrage, wer sind die Auftraggeber, beziehungsweise wie ist die Uni, wie entstehen solche Projekte, wie du jetzt von Mahir und wie immer vorgestellt hast, gibt es da Auftraggeber schon dahinter oder sind die Studenten da noch vollkommen frei und gehen eher der umgekehrte Weg, sprich von der Forschung eher in die
Ja, genau, also da ist, also Universität ist Das ist natürlich der große Unterschied. Also ich lehre ja, ich habe ein Labor an der Parsons in New York. Und da arbeiten wir mit Industrie, also Calvin Klein, Louis Vuitton, wie auch immer. Ja. Also da ist einfach, das ist Industrie, wir machen Projekte und es gibt entweder Projekte, wo man Limited Editions macht, ja, oder man macht Projekte, die 5 Jahre out sind. Ja. Also das heißt, diese zwei, man macht es eigentlich nicht so in der Mitte, so 24 bis 36 Monate, denn das könnte ja stören, oder das könnte ja den Businessverlauf stören, weil ein Produkt zu entwickeln in diesem Bereich dauert etwa 24 Monate. Product Life Cycles für Clothing ist eher 12 bis 18 Monate. Ja. Und wenn man jetzt bei H&M arbeitet, dann sind es 3 Wochen. Ja. Also das ist ungefähr der Turnaround. Almost like that. Das sind 8 Wochen. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ein Wahnsinn. Das heißt, die eigentliche Produktentwicklung selbst ist einmal das eine und die Konsumenten zu finden ist das andere, zu finden unter Anführungszeichen. Denn zum Beispiel wir machen bei gewissen Produkten natürlich Case Studies, wo wir sagen, das wird akzeptiert für gewisse Gruppen und das wird für gewisse Gruppen nicht akzeptiert. That's just the way it is.
Gibt es Fragen Ihrerseits? Mich würde einfach interessieren, wie finanziert sich das? Also es ist ja jetzt, es sind lauter neue Bereiche. Sind da die Firmen schon so weit, dass sie wirklich das an die Unis weitergeben oder haben die eigene Labors? Weil wir sprechen ja da schon von großen Firmen. Wie ist dann die Zusammenarbeit? Wie kann ich mir das vorstellen als Laie, dass ich sage, keine Ahnung, Calvin Klein oder wie immer, welcher Name-Dropping jetzt auch passiert ist. Wie funktioniert der Prozess?
Naja, das sind, like I said, das sind Limited Editions. Ja? Also das heißt, Calvin Klein macht ein Sponsoring für ein Semester und sagt, wir machen jetzt ein Projekt X. Der gewinnende Student kriegt $20.000 und wir sponsern den, die dafür kriegt das Labor $100.000. Ja, so in der Art, ja, so ungefähr funktioniert das. Ja. Und dafür kriegt Calvin Klein, kann sein Zeug verkaufen und die Duality of das Supplier Branding, ja, das ist zum Beispiel, aber das ist ja nur über die Uni, ja. Also das ist ja Uni. Die normale Produktentwicklung ist ein Threefold, nicht? Also man hat entweder, ist es so, dass man commissioned Arbeiten bekommt, also zum Beispiel Nike sagt, wir wollen Produkt X ungefähr machen. Ja? Also wir wollen diesen Nike Plus zum Beispiel machen. Ja? Und dann gibt es ein Briefing und dann arbeitet man dran und dann ja. Oder was natürlich ganz wichtig für uns eigentlich ist, und also was wir persönlich jetzt auch sehr viel machen, ist natürlich eigene Produktentwicklung, wo wir die Produkte selbst entwickeln, wo wir natürlich einen hohen Investitionsaufwand haben und der ist, also da müssen wir uns eigentlich jetzt um Gelder umschauen, die es möglicherweise nicht in Österreich gibt. Ja.
Okay. Das heißt, von dem her auch dieses doppelte Auftreten bei dir, Wien, New York, oder ist es schwieriger dann vom Markt her oder warum ist der Grund irgendwie Amerika und Wien? Gibt es einen Grund?
Also warum ich in New York bin? Ja, genau. Ach so, also ich bin schon 20 Jahre in New York.
Aber gibt es einen Grund dafür, genau New York oder USA?
Ja, da bin ich nicht zu laut, Bereich? Da bin ich nicht zu...
das ist einfach super.
Aber wäre es in Österreich genauso möglich?
Nein.
Ups. Okay.
An was scheitert es? Außer, dass New York natürlich das Fashion Center schlechthin ist. Aber ist es geldmäßig, forschungsmäßig? Weil die Unis wären ja jetzt einmal schon die gleiche Voraussetzung. So wie du sagst, es sind auch 2, 3 Produkte in Linz entstanden.
Ja, das sind nicht Produkte, das waren Kunstprojekte. Okay.
Das
ist wahrscheinlich eine langwierige Diskussion.
Okay. Da gibt es Fragen.
Mit welchen Wünschen und Träumen und Zielen kommen Studentinnen und Studenten zu euch an die Schule?
Wünsche und Ziele. Ich glaube, mit Sicherheit in dieser Branche, die relativ neu ist, also die wirklich komplett neu ist, einen Fuß zu fassen. Das Verständnis absoluter Technologie ist ganz wichtig. Nämlich auch, dass, wie man vorher gesehen hat, die Diane Eng hat das so schön einfach gesagt, dass sie das als the next thing in fashion einfach ansieht. Ja? Aber es ist ja nicht so, dass wir Fashion machen. Ja? Das ist ja, it's called fashionable technology. Technology. Und der Grund, warum ich das damals vor 10 Jahren oder ja, Fashion Nebel genannt habe, war, ich meine, ich schaue zwar jetzt nicht so aus, aber ich habe halt Java programmiert und wie ich immer und da ziemlich geeky und ja, da sitzen halt die ganzen Leute herum und vor allem Anfang der 90er in New York, das war halt ziemlich, there were a lot of geeks and geeks were chic. Und ich habe mir gedacht, ich meine, das kann ja wohl nicht sein, ja, also da stimmt was nicht. Das war für mich der Grund, das Ganze Fashionable zu nennen. Ja? Also das heißt, dass wir wieder in die Technologie, dass wir da eine gewisse Ästhetik reinbringen. Ja? Und daraus ist eben dann Fashion Tech auch teilweise geworden. Ja?
Siehst du irgendeine Chance, dass man das in Österreich knackt?
Naja, knacken. Also in Wirklichkeit, was wir in Österreich brauchen, ist einfach Superfunding. Ja? Also wir brauchen einfach große Investoren, die nicht nur irgendwelche Internet-Startups noch finanzieren, weil das hat man im Jahr 2000 gemacht und nicht jetzt. Ja. Das ist schon totally overrated, sondern das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn das da ist, dann ja. Aber sonst, wir sind schon zu weit. Also es ist ja nicht mehr, es ist ja keine Exploration mehr, es ist ja kein Ding mehr, es ist ja echtes Produkt entwickeln. Und wenn man da international eben, ich meine, Red Bull ist ein super, super Beispiel. Ich meine, der Typ hat es geschafft, weil er halt Gelder gehabt hat von einer reichen Familie in Asien. Ja. Bitte? Naja, he was smart.
Mich würde interessieren, welche Trends, dass du ausmachen kannst, oder wo liegt der Fokus jetzt von dem Fashionable Design? Also ist da irgendwie produktmäßig was abzusehen? Wo geht's hin?
Ja, also was wir im Moment machen, ist hauptsächlich Produktentwicklungen, die auch mit Mobile in Kombination sind, einfach wo wir das Handy als Computer verwenden. Das Handy hat jegliche Wireless-Kommunikation, die haben dort ihr Batterieproblem, die haben dort ein Display, die haben dort einen Computer drinnen. Also das heißt, wir brauchen einfach nur die Information, die Data über einen Mikroprozessor runterspielen auf das Handy und dort die Computation machen, wenn es notwendig ist, und mit dem Android oder mit dem iPhone, mit diesen zwei Operationssystemen haben wir natürlich die Möglichkeit, mögliche Applikationen zu spielen. Das ist sicher jetzt der Trend. Ja? Also, aber ob das jetzt, und Trends sind sicher in der Sicherheitsbekleidung ganz stark. Also das heißt, alles von Feuerwehr bis Polizei, bis Hochofen, Arbeiten in Stahlwerken und so weiter. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr viel, typisch, also wie ich gesagt habe, der Context of Use ist ganz wichtig. Und warum wir Fashionable einfach nennen, ist, dass wir es halt nicht Wearable Computing nennen wollen oder Wearable Technology, weil das einfach dieses typische Terminator-Cyborg-Ding ist. Ja. Und das sieht eh keiner an, ja. Also auch kein Hochofenarbeiter, ja, nicht so rumlaufen wollen.
Da gibt es eine Frage.
Wird bei euren Produkten auch Wert auf Funktionalität gelegt? Das heißt, also ich wünsche es mir schon sehr lange, Kleidungsstücke, wo sie keine Flecken drauf kommen, dass man sie nicht bügeln muss, leicht reinigen kann. Gibt es auch Forschungen in diesem Bereich?
Ja, das sind Bereiche, die im Smart Textile-Bereich sind, beziehungsweise wo es um Coding geht eigentlich. Also teilweise eben, vor allem bei der Verschmutzung und so weiter, ist hauptsächlich Nano-Coding. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, ins Polymer hineinzugehen. Es gibt natürlich viele Forschungen, beziehungsweise viele Bereiche. Nur inwieweit da die verschiedenen einzelnen Firmen sind, also wie ein Schöller ist, wie ein DuPont ist und so weiter, wo die jetzt genau sind, da habe ich dann immer nur den Insight, wenn ich dann effektiv für das Projekt arbeite oder ja, bei DuPont drinnen war das, aber von 2003 bis 2006 konnte ich keinen Piep sagen, ja, weil da unterschreibt man ja, dass man nichts sagt.
Okay, also das heißt, dazu gibt es natürlich auch Forschungen.
Ja, ja.
Das heißt, solche Produkte stehen schon auf dem Markt oder kommen sie nicht in den Markt?
Naja, doch. Na, also ja, also Codings ist kein Problem, das kriegt man schon, ja. Ja.
Eine Frage noch bezüglich New York und Österreich. Haben Sie diesen Vergleich gezogen? Ist es vielleicht auch die gewisse Offenheit und Diversität, die eine Rolle spielt? Also auch in der Wissenschaft, das heißt, sehr viele verschiedene Disziplinen dort zusammenkommen in größerer Zahl, dass man deswegen so fruchtbringender ist?
Ja, Fruchtbrillen, ich glaube, das ist egal, ob das jetzt in Österreich ist oder ob das in New York ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir interdisziplinär arbeiten. Und es ist ganz wichtig, dass die ganzen, also alles, was Elektroengineering ist, Mechatronics, Mechanics und so weiter, jetzt das Design unter Anführungszeichen nicht belächelt, beziehungsweise umgekehrt. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. Denn jeder hat seine eigene Expertise, ist einfach, der hat einfach nur ein anderes Buch gelesen, sage ich immer nur. Also.
Wie weit stoßt du da noch an Grenzen? Wie weit ist es oder wie gut ist es schon aufgereicht?
Na, ich glaube, die Leute, die wirklich dann mit uns arbeiten, da ist es eigentlich schon ziemlich offen, ja. Und die neuen, also alle, die jetzt so eben, so die Leute, die bei uns jetzt kommen, die bei uns arbeiten, so, also von ITP oder von der Parsons oder von Media Lab oder teilweise auch von Stanford, die sind, oder auch von Delft, also die wachsen mit dem, also ich meine, das sind das ist keine Berührungsängste mehr. Ja? Mhm.
Fragen? Einwürfe? Was ist für dich, gibt es ein Lieblingsprodukt, dass du sagst, das stellt wirklich diese Fashionable Technology dar, dass es auch schon umsetzt?
Naja, also ein Produkt, naja, ich meine, da gehe ich jetzt auf die ganzen Sportsachen. Ich meine, natürlich, wenn ich jetzt das Produkt hernehme, ja, das Produkt, das wirklich so mal in jedermanns Mund ist, ist natürlich das Nike Plus. Ja, ist natürlich der Schuh auf der rechten Seite oben. Ich kann mich erinnern, ich war damals bei Razorfish, da ist Nike zu uns gekommen, hat irgendwas mit dem Schuh machen wollen, das war 2000. 2002 mit RGA haben wir dann den ersten Prototyp zu im Nike Plus entwickelt und das sieht man einfach, wie lange das gedauert hat, weil effektiv gelauncht ist das Ganze 2007. Ja. Ich meine, das ist natürlich schon jetzt, sagen wir mal, für mich ein ziemlich großes Ereignis im Sinn von Masse, Konsumenten haben endlich ein Produkt, das ist für mich so. Und natürlich das erste Produkt, das mir natürlich ganz am Herzen liegt, ist das Analog Jacket von Burton, das eben den MP3 Player hatte. Wo es wirklich darum gegangen ist, dass eben diese Soft Switches integriert worden sind, wo in der Zwischenzeit es jetzt wiederum ganz neue andere Aufkauf-Firmen, das ist auch immer ganz nett. Ja. Also das sind eben Sportprodukte, die man jetzt auch, beziehungsweise das mittlere, also das von Adidas, den Turnschuh, den Adidas Plus One, den gibt es nicht mehr. Also die haben das die Serie aufgelassen, das war 2005, haben sie es aufgelassen. Ja, genau. Mhm. Genau. Die Textronics, die daneben, also den blauen BH, das ist ein Sport-BH praktisch, der ein Heartrate-Monitoring integriert hat, wie das die Polar, also beim Laufen einfach ganz normal, aber das ist integriert mit Textil, waschbar, alles, also ist no problem, muss einfach nur zwei Druckknöpfe den Polar-Sensor rausnehmen. Adidas hat etwas Ähnliches gehabt, vor 3 Jahren oder so, es hat aber nicht ganz so gut funktioniert und die haben jetzt Textronics gekauft für Sport. Also alles, was wir, also wir mussten alle Sportprojekte mit Textronics abbrechen, weil das gehört jetzt Adidas.
Was heißt abbrechen für dich? Das heißt,
ja, wir müssen jetzt, wenn, dann müssen wir mit Adidas verhandeln und wenn, dann müsste es ein OEM-Produkt werden, weil ich meine, Adidas wieder nicht.
Was beginnt? Wie weit können Studenten an diese Firmen eben wirklich schon andocken? Ist das möglich?
In New York ist es möglich. Da haben wir eben, das ist jetzt offiziell das Labor, da kommen die Firmen offiziell zum Labor, kommen zu mir und sagen, du, wir wollen was machen. Ja? Oder wir haben Access zu dem oder wir haben Access zu dem. Also das, man muss wirklich eine Entity schaffen. Ja? Also das sind ja Menschen, das ist ja keine Firma, das ist ja nicht irgendein nebulous thing, ja? Sondern man muss einfach wirklich eine Ansprechperson schaffen, die eben auch diese ganze Vernetzung inne hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Denn es gibt in Europa, und was ganz wichtig ist in Österreich, man darf in Österreich nicht denken, nur österreichische Firmen, man muss europäische Firmen denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, weil sonst, da geht nichts weiter. Ja? Also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dann ist es super. Also wenn ich denke, Philips in Eindhoven, wenn ich die Uni in Eindhoven denke, wenn ich Delft eben denke, von den Niederlanden her, wenn ich was sich in den UK eben in dem Bereich tut, also auch teilweise im Fraunhofer-Institut natürlich in Deutschland. Ich meine, ohne die zu arbeiten, also irgendetwas in dieser Art zu machen, das professionell ist und mit denen nicht zu arbeiten, ist
Was mich jetzt interessieren würde, gibt es Fragen von Ihnen? Ja, bitte.
Gibt es in der Forschung auch, wird auch geforscht, dass die Waren auch nach einer gewissen Zeit ein Ablaufdatum haben, dass sie nicht immer und ewig halten?
Die Materialien. Naja, das ist natürlich, ja, es wird einmal vor allem daran gedacht, dass diese Materialien eine Ablaufzeit haben im Sinn von, wenn sie gewaschen werden, wie oft sie gewaschen werden können, ob die zum Beispiel die Leiterbahnen brechen ab einem gewissen Zeitpunkt und so weiter. Das heißt, das wissen wir schon. Also da wird schon sehr viel experimentiert.
Ja, wird aber gezielt auch dahin gearbeitet, dass das eben einmal ein Ablaufdatum gibt bei gewissen Materialien.
Ja, das wissen wir beim Fernseher, oder? Oder beim Handy. Also ich meine, das... Also dass da jetzt effektiv jetzt schon hingearbeitet wird, dass es kein Ablaufdatum geben würde für diese Materialien, das weiß ich nicht. Also das traue ich mir nicht zu sagen.
Weil manche Firmen behaupten das und das wollte ich hier wissen, ob das Tatsache ist.
Das ist wie oft man jemand hat ein Baumwoll-T-Shirt für 50 Jahre und das schaut immer noch wie neu aus und ein anderer hat es für 3 Tage. Und das, also ich glaube, das ist auch die Nutzung. Also da gibt es viele... Nur das Problem ist beim Coating einfach, bei der Waschbarkeit, wie ich gesagt habe, wenn man mit kupferbeschichteten Materialien arbeitet, dann ist es natürlich schon so, dass die Brechbarkeit da ist und so weiter. Also das ist Textiltechnologie.
Ja. Mhm. Mhm. Wir haben unsere Zeit schon wieder vorbei. Ich habe eine Frage noch zum Stellen zum Abschluss. Du hast uns den Film von 1930 gezeigt. Gibt es irgendeine Vision, die du hast für dich, die quasi mal 100 Jahre vorausschaut, was du gerne hättest?
Ja, was ich gerne hätte. Naja, also ich hätte einfach gerne, dass ich nichts in der Hand haben tragen müsste. Also das wäre super. Ja. Und dass eben viele Erleichterungen einfach stattfinden. Ja. Also ob das vor allem in Healthcare, diese Dinge, die man einfach nicht beachtet, wenn man 20 ist und dann mit 40 beginnen sie einfach weh zu tun. Das wäre super, wenn es da etwas gibt, dass das nicht passiert. Nicht? Das wäre mal das eine. Das andere ist natürlich die gesamte Kommunikation, dass alles eben handsfree ist, dass man da überhaupt nicht, also wenn ich, oder Autofahren, dass das alles automatisch geht oder, ja, oder Staubsaugen. Also diese Dinge einfach, ja. Also.
Vielen Dank für den Vortrag und die Einführung in die Fashion and Technologies. Danke, Sabine Semur. Danke für die Aufmerksamkeit.